Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst heute an diesem Sonntag, Sonntag Estomihi, der letzte Sonntag vor Beginn der Passionszeit. Estomihi geht zurück auf einen Satz aus dem Psalmen, wir werden ihn nachher auch hören. Sei mir auf Deutsch, Estomihi, sei mir ein starker Fels, heißt es da. Und ich denke, diese Bitte tut uns immer wieder gut, dass Gott uns Kraft, Stärke, Geborgenheit, Schutz gibt. Das brauchen wir, auch wir heute Morgen. Schön, dass Sie da sind und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich begrüße heute ganz besonders herzlich die Mathilda Kempf. Mathilda soll heute getauft werden. Freue mich drauf. Mathilda ist die Tochter von Timo Kempf und Ann-Kathrin Kempf, geborene Hüll, damit die Königer das auch sortieren können. Mathilda, es ist schön, dass du da bist, dass du deine Eltern mitgebracht hast und Großeltern und Patin und Freunde und Verwandte und so weiter. Allen ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass der Posaunenchor den Gottesdienst mitgestaltet. Vielen herzlichen Dank dafür, genauso auch an unseren Kantor Johannes Schmidtke an der Orgel. Der Predigttext heute steht im Lukasevangelium Kapitel 18, die Verse 31 bis 43. Wer es mitlesen möchte, findet es in den ausliegenden Bibeln im Neuen Testament auf Seite 99. Ich sagte schon letzter Sonntag vor der Passionszeit, damit richtet sich der Blick langsam Richtung Passion, Richtung Jerusalem. Und genau das wird uns auch im Predigttext begegnen. Jesus sagt, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Wir müssen Abschied nehmen. Zum einen ist verstorben Frau Lydia König im Alter von 86 Jahren. Sie wohnt im Südring, zuletzt jetzt in der Bergpension. Da wird die Trauerfeier und Beisetzung am 6. März sein. Uhrzeit ist noch nicht ganz klar, aber 6. März steht fest. Außerdem verstarb in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unser langjähriges Kirchenvorstandsmitglied, Prädikant, für mich guter Freund und Nachbar und für viele guter Freund, Wolfgang Fröhlich. Da hinten in der Ecke irgendwo ist ein Platz frei geworden, da saß er letzten Sonntag noch. Und nun gilt es, von ihm Abschied zu nehmen. Termin für die Trauerfeier wird noch bekannt gegeben, der ist noch nicht letztlich geklärt. Fürbitte für beide wollen wir später dann halten. Lassen Sie uns zu Beginn miteinander singen aus dem Gesangbuch, die Nummer 72. O Jesu Christe, wahres Licht, da klingt noch die zurückliegende Epiphaniaszeit an. Es geht aber auch ein Stück weit um den Predigttext, da geht es nämlich um Sehen, um Licht und so weiter. 72, wir singen alle 6 Strophen.
Thank you.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Ich lese aus Psalm 31, Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir und hilf mir eilends. Sei mir, Esto mihi, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir hilfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Kommt, lasst uns anbeten. Ich möchte gerne beten und ich lade Sie ein, im Stillen mitzubeten. Ach, lieber Herr, so wie jener Psalmbeter kommen wir zu dir und bitten dich, sei mir ein starker Fels und eine Burg. Herr, wir brauchen Halt, wir brauchen Schutz, wir brauchen Geborgenheit und wir suchen das bei dir, für uns selbst, für unsere Lieben, auch für die Mathilda, die heute getauft werden soll. Lieber Herr, so kommen wir heute Morgen zu dir und wir bringen all das mit, was uns beschäftigt nach den vergangenen Tagen, was laut ist in uns, all das, was uns froh macht und was auf uns lastet. Wir bringen dir unseren Dank und unsere Schuld, unsere Ängste und unsere Fragen. Und wir bitten dich, begegne du uns in diesem Gottesdienst und beschenke uns mit deinem Segen. Das bitten wir in Jesu Namen. Ich habe schon angekündigt, dass wir heute eine Taufe haben werden. Wir taufen, weil Jesus den Auftrag dazu gegeben hat. Und ich lese uns das aus der Heiligen Schrift vor. Matthäus Evangelium Kapitel 28. Ich lade Sie gerne ein, zur Schriftlesung aufzustehen. Der letzte Satz von Jesus, der nach dem Matthäus Evangelium überliefert ist, Jesus trat herzu, redete mit ihnen, mit seinen Jüngern und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und dazu lesen wir, wie Jesus die Kinder zu sich ruft. Da heißt es, und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dieser Satz, den der Apostel Paulus mal geschrieben hat an seinen Freund und Mitarbeiter Timotheus, dieser Satz soll der Taufspruch sein für Mathilda. Ich glaube, der Zeitgeist heute ist ein Geist, der ganz viel Furcht und Angst mit sich bringt. Der Zeitgeist heute, das ist ein Angstgeist, ein Furchtgeist. Wenn man so ein bisschen die Ohren spitzt, wenn man auf andere hört, wenn man auch in sich selbst reinhört, da ist viel Furcht und Angst da in diesen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. Und es zeigt sich durch die ganze Bibel hindurch, Gott hat was gegen die Angst. Also nicht nur, dass er dagegen ist, er setzt etwas dagegen und gibt uns etwas, was anders und als stärker ist. Und in dem Zusammenhang sehe ich eben auch diesen Satz. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Ich reduziere es mal auf dieses, Gott hat seinen Geist gegeben. Das ist für uns immer etwas schwierig, uns das vorzustellen. Das ist irgendwie so abstrakt mit dem Heiligen Geist. Und überhaupt, ich habe es neulich gemerkt, als wir im Konfi-Unterricht über den Heiligen Geist gesprochen haben, das ist viel weniger greifbar, als wenn wir über Jesus reden und sein Leben und so. Gott hat seinen Geist gegeben, das heißt nichts anderes, als Gott hat sich selbst gegeben. So wie er sich in Jesus als Mensch gegeben hat, so gibt er sich später, gibt er sich heute im Heiligen Geist. Er gibt sich selbst, indem er reinkommt in unser Leben, indem er uns von innen heraus erfüllen, bereichern, beschenken möchte, indem er in uns wohnen will. Gott lässt uns nicht allein. Gott lässt die Mathilda nicht allein. Gott gibt sich im Geist. Und das ist eben ein Geist der Kraft, weil das Kind nicht nur eine kräftige Stimme hat, sondern auch sonst Kraft haben soll in ihrem Leben. Weil sie immer die nötige Stärke haben soll. Das heißt nicht, dass wir als Superleute durch die Gegend rennen, aber dass Gott uns immer mit dem erfüllt, was wir brauchen. So viel Kraft, wie wir heute brauchen. Überhaupt ist Gott einer, der gerne so viel gibt, wie wir heute brauchen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Morgen ist ein neuer Tag. Aber heute. Kraft. Liebe. Er will sie erfüllen mit Liebe. Liebe, die sie empfängt und am besten davon so viel, dass sie weitergeben kann. Und dass das genug ist, dafür steht Gott selbst ein, indem er uns beschenkt mit seiner Liebe, indem er Mathilda beschenkt mit seiner Liebe. Wie lieb Gott uns hat, das wird deutlich an Jesus Christus, seinem Sohn. Der hat uns alle so lieb, dass er sein Leben für uns gibt. Eine größere Liebe kann es nicht geben. Als Jesus gestorben ist am Kreuz von Golgatha, da hat er an uns alle, da hat er an Mathilda schon gedacht. Und er will uns alle beschenken und erfüllen mit seiner Liebe. Besonnenheit. Wenn Sie die verschiedenen Bibelübersetzungen vergleichen, merken Sie, das griechische Wort, was da steht, ist gar nicht so leicht im Deutschen zu fassen. Da steht auch mal Zucht und was weiß ich. Mäßigung. Besonnenheit. Dass wir besonnen reagieren, dass wir uns auf das besinnen, was Gott in uns hineinlegt. Dass wir uns auf das besinnen, was Gott von uns will. Dazu ist es nötig, diesen Gott zu kennen. Er verspricht heute, Mathilda, das alles will ich dir schenken. Ich will bei dir sein, will in dir leben, will dabei sein in deinem Alltag, will einziehen in dein Herz. Ich will dein Leben erfüllen. Das sagt er ihr mit der Taufe gleich ganz persönlich, ganz konkret zu. Das gilt nicht einfach allgemein irgendwie jedem, auch, aber das gilt ganz besonders heute auch ihr. Und das will Gott ihr heute schenken und dazu steht er, ohne Wenn und Aber. Sie als Eltern, als Patin, als Familie, wir als Gemeinde sind dafür verantwortlich, dass sie diesen Gott kennenlernt. Dass sie ihm ihr Leben öffnet, dass sie ihn eines Tages wirklich einlädt in ihr Herz, damit er seinen Geist in sie hineinlegen kann. Er wird keinen zwingen gegen seinen Willen. Deshalb helfen Sie ihr dazu, dass sie den lebendigen Gott kennenlernt. Beten Sie als Gemeinde immer wieder für Sie und für alle anderen Kinder, die hier getauft werden. Das ist unsere Verantwortung und unsere Aufgabe bei all den Taufen. Dass wir diese Kinder immer wieder vor Gott bringen. Dass wir Gott von diesen Kindern erzählen. Das heißt beten. Und für Sie, die Sie dichter dran sind an ihr, dass Sie ihr von Gott erzählen. Das ist Ihre Aufgabe als Eltern, als Paten, damit sie eines Tages selbst Ja sagen kann zu diesem Gott, der ihr keinen Geist der Furcht geben will, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Im grauen Liederbuch, die Nummer 92, ist unser nächstes Lied, Halt deine Hand über unsere Kinder. Auch dieses Lied, ein Gebet für unsere Kinder. Ich bin überzeugt, mit das Wichtigste, was wir unseren Kindern geben können und was wir ihnen schuldig sind, ist unser Gebet. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich darf die Gemeinde bitten, Platz zu nehmen. Eltern und Patin bitte ich, stehen zu bleiben. Wir haben unseren Glauben zum dreimal einen Gott bekannt. Und ich frage euch, wollt ihr, dass dieses Kind auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? Und versprecht ihr, ihr zu einem Leben in der Gemeinschaft mit diesem Gott zu verhelfen, ihr von Jesus Christus zu erzählen, ihr den Weg in die christliche Gemeinde zu weisen? So antwortet ja mit Gottes Hilfe. So bringt euer Kind zur Taufe. Es sind noch so viele weitere Kinder da. Wenn die genau zugucken wollen, die dürfen gerne mit nach vorne kommen. Mathilda, taufe dich auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott hat dir nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Da steht alles nochmal drauf, Name, Datum, Taufspruch. Die Taufkerze als Erinnerung an diesen Tag und die Taufkerze einfach als Hinweis darauf, Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt, zu diesem Licht darf sie gehören. Er hat auch zu seinen Freunden gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Darauf soll die Taufkerze ein Hinweis sein. Ich darf euch Ihnen noch den Segen des lebendigen Gottes zusprechen. Gott, der Herr, segne und behüte euch mit eurem Kind in seinem Frieden. Amen. Amen. Lasst uns noch einmal beten. Lieber Herr, wir danken dir für dieses Kind. Wir danken dir für alle Bewahrung in der Schwangerschaft, bei der Geburt. Wir danken dir, dass du sie ihren Eltern und der ganzen Familie gegeben hast. Wir danken dir, dass du Mathilda heute dein Ja-Wort zugesagt hast. Wir bitten dich, dass du sie begleitest in ihrem Leben, dass du ihr hilfst, ihrerseits auch Ja zu dir zu sagen, dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Wir bitten dich für die ganze Familie, schenke ihnen immer wieder die nötige Kraft, Liebe, Fantasie, Geduld füreinander. Segne sie. Amen. 545 im Gesangbuch ist unser nächstes Lied, die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Predigttext heute Lukas Evangelium Kapitel 18, die Verse 31 bis 43. Ich lese ihn erst während der Predigt. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Herr, gib du uns jetzt dein Wort für unser Herz. Und öffne du unsere Herzen für dein Wort. Amen. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Gerade haben wir es gesungen. Die Reise nach Jerusalem. Die allermeisten, gehe ich jetzt mal von aus, kennen dieses Spiel. Da gibt es einen Stuhl weniger als Mitspieler. Alle laufen im Kreis, Musik erklingt. Und wenn die Musik abbricht, suchen sich alle einen Platz. Wer keinen findet, scheidet aus. Dann wird ein Stuhl entfernt und die nächste Runde beginnt. Die Reise nach Jerusalem. Dazu lade ich heute ein. Nein, ich will das jetzt nicht mit Ihnen und euch spielen. Wäre natürlich möglich. Posaunenchor macht Musik. Alle laufen durch die Kirche. Und wenn die Musik aufhört, das geht so, dass die Kerstin irgendwann aufhört zu dirigieren, im Idealfall hören die dann alle auf zu blasen, dann sucht sich jeder einen Platz. Wer keinen kriegt, scheidet aus und muss draußen im Schlosshof warten, bis die anderen auch soweit sind. Klappt nicht. Wir haben hier mehr als genug Plätze frei. Ist nicht überall so. Ich habe das vor ein paar Jahren in China mal erlebt, dass die sehr große Kirche, in der wir waren, wirklich bis auf den allerletzten Platz gefüllt war. Da gab es extra Platzanweiser in eigenem T-Shirt, wo das drauf stand. Die haben geholfen, hier und da noch eine Lücke zu finden. Aber bei uns ist noch Platz. Aber wie gesagt, ich will gar nicht spielen. Die Reise nach Jerusalem, um die es heute geht, ist kein Spiel, sondern die führt in den Tod und ins Leben. Und wir alle, Sie, ihr, ich, sind eingeladen, mitzugehen und hinzusehen. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, sagt Jesus. Die Reise nach Jerusalem ist eine Sehschule für alle, die mehr von Jesus wissen wollen. Die Reise nach Jerusalem bringt den rettenden Augenblick für solche, die verloren am Straßenrand sitzen. Die Reise nach Jerusalem ist eine Sehhilfe für betriebsblind gewordene Christenmenschen. Ich lese uns den heutigen Predigttext aus Lukas 18. Da heißt es am Anfang, seht. Und am Ende sei sehend. Und dann wird noch erwähnt, alle, die das sehen, fangen an, Gott zu loben. Da heißt es, er, Jesus, nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er, der Menschensohn, damit meint Jesus immer sich selbst, denn er wird überantwortet werden den Heiden und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber, die Jünger, verstanden nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, was ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Sehen wir mal, wer alles dabei ist auf dieser Reise nach Jerusalem. Da ist einer, der ist blind. 12 brauchen eine Sehhilfe und einer blickt durch. Zuerst einer ist blind. Auf seiner Reise nach Jerusalem kommt Jesus nach Jericho. Da sitzt ein blinder Bettler am Straßenrand, wie so viele damals. Und wenn der auch nicht sehen kann, so hört er umso besser. Zum Beispiel die knarrenden Räder der Kaufmannskarawanen, die in Jerusalem Geschäfte machen wollen. Ein paar Münzen fallen dabei manchmal für ihn ab, die nimmt er dankbar. Aber er weiß, selbst mit ganz viel Geld wäre ihm nicht wirklich geholfen. Dann hört er die murmelnden, manchmal auch singenden Stimmen der Pilgergruppen, die im Tempel Opfer bringen wollen. Ein paar gute Wünsche haben manche für ihn übrig, aber alle guten Wünsche lösen ja nicht sein Problem. Auch hört er die galoppierenden Pferdehufe, wenn römische Eilboten durchkommen, die wichtige Nachrichten für die Machthaber in Jerusalem bringen. Aber keiner von denen hat die gute Nachricht, die des Bettlers Leben verändert. Niemand sagt die frohe Botschaft, die dem Blinden die Augen öffnet. Keiner sagt den rettenden Satz, der Licht in seine dunklen Tage bringt. Heute hört er andere Geräusche. Merkwürdiges Gemisch, Gemurmel, auch Jubel, Applaus, skeptische Stimmen, hitzige Diskussionen. Eine ganz merkwürdige Spannung liegt in der Luft. Und er fragt nach, wer seid ihr, wer kommt da vorbei? Und erfährt den Namen Jesus von Nazareth. Von dem hat er schon gehört. Manche sagten, er sei der, von dem ein Psalmbeter sagt, der Herr, der die Blinden sehend macht. Andere meinten, er sei der, von dem Jesaja sagte, dass er helles Licht zu denen im finstern Land und in der Finsternis bringen wird. Viele hielten ihn für den Sohn Davids, der Heil und Heilung wirkt. Echt? Jesus? Der Heiland? Den will er kennenlernen. Vielleicht hat ja der die gute Nachricht, die frohe Botschaft, den rettenden Satz für ihn. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und obwohl Jesus auf dem Weg ist ans Kreuz, obwohl er auf dem Weg ist, die Menschheit zu retten, nimmt er sich Zeit für den blinden Bettler am Wegrand. Ich kürze ab, das Wunder geschieht, seine Augen werden geöffnet, der Blinde wird geheilt. Ihr Lieben, Jesus übersieht niemanden, der hilflos am Wegrand sitzt. Den Blinden in Jericho nicht und die Trauernde in Bad König nicht. Jesus geht an denen nicht vorbei, die abgeschlagen sind. Nicht am Ausgegrenzten damals und nicht am Ausgebrannten heute. Jesus hat Zeit für alle, die ihn um Hilfe rufen, für den blinden Bettler genauso wie für eine gemobbte Schülerin. Alle dürfen schreien, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich. Und Jesus hört das und er erbarmt sich. Vielleicht nicht immer so, genau so, wie wir es uns wünschen, aber immer so, dass es gut für uns ist. Das weiß er besser, als wir das wissen. Sei sehend, heißt es für den Blinden. Sei getrost, vielleicht für uns. Oder fürchte dich nicht. Oder auch sei frei von deinen Bindungen und Abhängigkeiten. Ruh dich aus, du musst nicht immer funktionieren. Ich, Jesus, will mit meiner Kraft in deiner Schwachheit mächtig sein. Ich bin bei dir und so weiter. Das ist gute Nachricht, frohe Botschaft, rettendes Wort, ganz konkret für uns. Wohl dem die Augen aufgehen für die Größe und Herrlichkeit von Jesus. Viele sind blind, sitzen am Wegrand und ihnen werden die Augen geöffnet. 12 sind dabei, die brauchen eine Sehhilfe. Jesus nimmt die 12 zu sich, heißt es am Anfang. Die 12, das sind die, die schon lange mit ihm gehen, die seine Wunder gesehen haben, die seine Worte gehört haben, die seine Macht erfahren haben. Die ruft er jetzt zu sich und sagt, seht, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und er kündigt ihnen schon sehr detailliert an, was dort in Jerusalem geschehen wird. Und dann heißt es, und das finde ich spannend, dass Lukas das so stark wiedergibt. Sie aber verstanden nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Seht, sagt Jesus, aber die sehen nichts. Die verstehen nichts, sie sehen da keinen Sinn, die begreifen nicht, die blicken es einfach nicht. Und einsehen wollen sie schon gar nicht, dass dieser Leidensweg von Jesus nötig ist. Dass sein Leidensweg unser Heimweg ist. Dass sein Kreuzweg unsere Rettungsgasse ist. Dass Jesu Weg nach Jerusalem ihnen und uns den Weg in den Himmel eröffnet. Das sehen die alles nicht. So wie bis heute viele das nicht sehen und einsehen. Für mich hätte Jesus nicht sterben müssen, heißt es dann. Gott hätte doch andere Möglichkeiten gehabt. Dieser grausame Tod, davon will ich nichts wissen und damit will ich nichts zu tun haben. Da werden dann Kreuze aus Klassenzimmern rausgeklagt und Gipfelkreuze von Postkartenbildern wegretuschiert. Seht, sagt Jesus, da sind so viele, die sehen lernen müssen, die eine Sehhilfe brauchen. Aber nicht nur das Leiden von Jesus wollen oder können die Jünger nicht sehen, sondern auch für das Leiden des Bettlers haben sie kein Auge, sind sie blind. Auch da blicken sie nicht durch. Als der Blinde am Wegrand nach Jesus ruft, da heißt es, sie aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Die Jesus-Jünger wollen den Blinden von Jesus abhalten. Die stellen sich ihm in den Weg, weisen ihn ab, so wie sie, wir haben es vorhin gehört, wie sie die Mütter abgewiesen haben, die ihre Kinder zu ihm brachten. Der Meister hat Wichtigeres zu tun, was sollte er sich mit einem Bettler abgeben, von denen es doch so viele gibt, wenn da jeder käme. Aber ich will jetzt gar nicht auf die Jünger damals schimpfen. Ihr Lieben, wie oft sind wir denn schon Menschen im Weg gestanden, statt sie zu Jesus zu bringen? Vielleicht ganz unbewusst, durch unser Verhalten, durch unser Geschwätz, vielleicht sogar durch unsere Frömmigkeit. Wie viele habe ich abgestoßen, statt sie einzuladen? Weil ich sie enttäuscht habe vielleicht. Wie vielen steht unsere Kirche im Weg, die sich scheinbar nur noch mit sich selbst beschäftigt und mit ihren Strukturen, statt all ihre Kraft und Energie da reinzuhängen, dass Menschen zu Jesus zu kommen? Wie viele Eltern, fromme Eltern durchaus, stehen ihren Kindern im Weg, sodass die nicht zu Jesus finden? Blicken wir das? Oder sind wir da blind im Herzen? Ich denke übrigens, beides hängt miteinander zusammen. Wer die Augen verschließt vor dem Leiden von Jesus, der hat auch kein Auge dafür, dass leidende Menschen vor allem anderen Jesus brauchen. Wer die Passion von Jesus nicht blickt, der blickt auch nicht wirklich durch bei der Passion, beim Leiden dieser Welt. Und drum ist es gut, wenn wir über diesem Text die Hände falten und beten. Öffne meine Augen, Herr, gib du mir ein sehendes Herz, schenk mir den Durchblick und bewahr mich davor, blindlings anderen im Weg zu stehen. So viele brauchen da eine Sehhilfe und Jesus lädt ein, seht. Und deshalb lasst uns jetzt noch auf Jesus sehen. Er ist der eine, der durchblickt. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn, also von ihm. Und dann zählt Jesus das auf, er wird ausgeliefert werden, verspottet, misshandelt, angespuckt, gefoltert, getötet. Und er wird auferstehen. Glasklar sieht er schon, was kommen wird, sagt den Jüngern, was sie bald sehen werden, auch wenn sie es gar nicht sehen wollen. Die versuchen immer wieder, ihn von diesem Weg abzuhalten. Ihr Lieben, Jesus ist nicht irgendwie reingeschlittert in seine Passion. Nein, er geht seinen Weg von Anfang an sehenden Auges. Er sieht klar und deutlich, was ihm bevorsteht. Er blickt hinter den Vorhang der Weltgeschichte. Er blickt hinter die Fassaden unserer Selbstgerechtigkeit. Er blickt hinter die Kulisse unseres scheinbar so schönen Lebens. Und da sieht er ganz viel Not. Sieht Schuld, sieht Menschen auf verlorenem Posten. Und vor all diesem Leid verschließt er nicht die Augen. Und drum macht er sich auf den Weg nach Jerusalem, geht selbst ins Leid, um dort als Heiland der Welt zu sterben. Er verschließt nicht die Augen vor der Not unserer Herzen, vor unserer Trauer, vor unserer Angst, vor all den Problemen, die wir wälzen. Und drum nimmt er sich Zeit für den blinden Bettler und für alle anderen, die da am Wegrand sitzen. Und er verschließt nicht die Augen vor dem steilen Abstieg, den er machen muss. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Das sind von Jericho aus, Jericho liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Das sind noch gut 1000 Höhenmeter aufwärts bis Jerusalem. Hinauf. Aber für Jesus ist der Aufstieg in den Abstieg. Er erniedrigte sich selbst, wird Paulus später schreiben. Der lebendige Gott erniedrigt sich, kommt nach unten, schon als Kind in der Krippe. Aber es geht immer weiter abwärts für ihn. Der absolute Tiefpunkt ist das Kreuz. Da ist er ganz unten, unter der Gewalt der Römer, unter unserer Schuld, unter Gottes Gericht über diese Schuld. So weit nach unten geht der Sohn Gottes auf seiner Reise nach Jerusalem. Er sieht das schon, er blickt durch. Und so sieht er auch den großen Zusammenhang und betont, es wird alles erfüllt werden, was geschrieben ist durch die Propheten. Nichts Neues, schon lange geplant. Er sieht seinen Leidensweg im Licht der Heiligen Schrift. Und er geht diesen Weg, sehenden Auges. Das fällt auch ihm unendlich schwer, aber er geht diesen Weg. Für uns, damit sie gerettet werden können, damit deine Schuld dich nicht mehr von Gott trennen kann, damit wir durch den Tod hindurch ins Leben gehen können, damit ihr sehen könnt, wie gut Gott es mit euch meint, wie lieb er euch hat, wie groß und herrlich er ist, damit das Ende des Abschnittes auch für uns gelten kann und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Die Reise nach Jerusalem ist kein Spiel, sondern blutiger, bitterer Ernst. Aber ganz wichtig, niemand soll rausfliegen dabei, sondern alle sind eingeladen dabei zu sein. Und jede und jeder findet bei Jesus einen Platz. So viele denkbare Orte, aber der Menschensohn geht nach Jerusalem. So viele erstrebenswerte Ziele, aber der Gottessohn zielt aufs Kreuz. So viele mögliche Happy Ends, aber Jesus vollendet den Plan des Vaters. So viele hat er dabei vor Augen, auch dich und mich. Gott sei Lob und Dank dafür. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Im Gesangbuch schlagen Sie bitte auf das Lied unter der Nummer 302 und da singen wir die Strophen 6 bis 8. Er ist das Licht der Blinden. 302, 6 bis 8. Thank you. Lasst uns miteinander und füreinander beten, lasst uns Fürbitte halten. Gott, himmlischer Vater, du hast Jesus, deinen Sohn, in diese Welt geschickt, damit er sich auf den Weg macht nach Jerusalem, auf den Weg in Leid und Tod, auf den Weg ans Kreuz und ins Grab, und dass er so für uns alle den Weg ins Leben öffnet. Auf seinem Leidensweg hat er nie das Leid der anderen übersehen, die da am Wegrand saßen. Öffne uns die Augen und die Herzen, dass wir sehen wie er. Herr, wir legen dir die ans Herz, die wir sehen und die dein Erbarmen brauchen. Die Einsamen, die sich allein durchs Leben schlagen müssen. Auch die Menschen in den Pflegeheimen, deren Tage oft so lang sind. Herr, erbarm dich über sie. Die Enttäuschten, die das Vertrauen in die Menschen verloren haben, gekränkt, verbittert, ohne Hoffnung. Herr, erbarme dich über sie. All die Traurigen, deren Leben so leer geworden ist durch den Tod eines lieben Menschen, deren Schmerz so groß ist. Herr, erbarm dich über sie. Die Überforderten, die Gemobbten, die Ausgegrenzten, Ausgestoßenen, die nicht mehr mitkommen in unserer Leistungsgesellschaft, sei es in den Schulen oder im Berufsleben. Herr, erbarm dich über sie. Herr, wir bitten dich auch nochmal für Mathilda und ihre Familie, dass du bei ihr bist in ihrem Leben, dass du sie segnest und dass du sie froh darüber werden lässt, dass sie dein Kind sein darf. Segne die ganze Familie und erbarm dich auch über sie. Lieber Vater, hilf uns zu helfen, wo wir helfen können. Vor allem aber hilf du. Du bist der Herr, der helfen kann, der unser Leben hell und unsere Welt heil machen kann. Und wir beten weiter, jeder und jede ganz persönlich in der Stille. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Das ist unser Schlusslied im Gesangbuch, die Nummer 590. Ein tief eingeschlafener, frisch getaufter Mensch kommt hier. Vielen herzlichen Dank an der Stelle für alle Mitwirkung und Beteiligung vor, während und nach dem Gottesdienst. Danke allen, die mitgeholfen haben und mithelfen. Danke für die Kollekte des vergangenen Gottesdienstes am vergangenen Sonntag. Für den Deutschen Evangelischen Kirchentag wurden 37,10 Euro gegeben, für die eigene Gemeinde 100,33 Euro, für die Orgel 69 Euro. Die Kollekte heute ist komplett bestimmt für die eigene Gemeinde. Ein paar Einladungen und Hinweise noch. Dienstag 18 Uhr, gemeinsames Bibellesen im Gemeindehaus. Am kommenden Samstag ist um 14.30 Uhr Kindergottesdienst in Momat. 18.30 Uhr Gottesdienst in Momat, beides im Spottlerheim. Und am Sonntag laden wir hier auf 9.30 Uhr ein zu einem Gottesdienst, in dem wir ganz viel singen wollen. Wir gehören ja zu den Gemeinden, die den Erprobungsband des neuen Gesangbuches schon bekommen haben und ein bisschen reinschauen dürfen. Wir haben das auch am zweiten Weihnachtstag ja schon mal etwas ausführlicher getan und wollen das am kommenden Sonntag auch tun. Das nächste Gesangbuch erscheint in 3 Jahren, aber jetzt gibt es ein Erprobungsband, einen kleinen Auszug dessen, was da kommen wird. Und wir wollen nächsten Sonntag einfach mal reinschauen, zusammen mit dem Kirchenchor, mit einer Band und mit Ihnen und all denen, die Sie noch mitbringen. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag. Dann weise ich noch mal hin auf ein Konzert mit dem Duo L'Accord 64, Bella Italia, Musik für Violine und Gitarre, Ende des Monats, 28. Februar, 17 Uhr, hier in der Kirche. Eintritt ist frei. Und ich lade noch mal ein und weise darauf hin, wir wollen wieder Spur 8 durchführen im März. Spur 8, das sind 8 Abende, um dem Glauben auf die Spur zu kommen, deshalb heißt das so, eine Entdeckungsreise im Land des Glaubens, eine Reise ohne Kofferpacken, die findet nämlich im Gemeindehaus in Kirchbrombach statt, diesmal nicht in Königs, sondern in Bromisch, ist aber auch nicht weit, kann man gut machen. 8 Abende, die genauen Termine und Themen und weiteren Infos stehen da drin, liegt aus in den Bänken. Nehmen Sie mit, gucken Sie sich's an, überlegen Sie, ob das nicht vielleicht was für Sie wäre. Ich lade ganz herzlich dazu ein. Außerdem lade ich herzlich ein zum Kirchcafé jetzt im Anschluss hier im Mittelgang. Da stehen schon Kekse auf den Tischen. Kaffee und so wird auch gleich dabei stehen und Tee. Und wenn Sie dann um die Tische rumstehen, dann ist alles so, wie es gedacht ist. Also herzliche Einladung zum Kirchcafé. Zum Schluss noch den Wochenspruch. Und den kennen Sie schon, Lukas 18, Vers 31. Seht, sagt Jesus, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Die Predigt zum Mitnehmen finden Sie gleich am Ausgang und am Mittelgang oder später dann, wenn ich von Fürstengrund zurück bin, da ist nämlich gleich noch Gottesdienst. Finden Sie das auf der Homepage badkönig-lebt.de zum Lesen, zum Hören, zum Runterladen, wie auch immer. Und nun empfangt den Segen unseres Herrn. Der Tauffamilie wünsche ich eine ganz wunderschöne Feier heute noch. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Amen.